Direkt aus Europa, Nummer 321, Seite B.
SWR 2.
Es ist 10 Uhr, Mannheim. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat die umstrittene Einführung von Französisch als erste Pflichtfremdsprache an Gymnasien in Baden vorerst gekippt. Damit können die Gymnasien bis zur Entscheidung über einen Normenkontrollantrag weiterhin Englisch als erste Fremdsprache anbieten. Boris Bauer.
Das Gericht gab mit der Entscheidung den Karlsruher Eltern recht, die gegen die Zwangseinführung von Französisch als erste Fremdsprache einen Eilantrag eingereicht hatten. Die Entscheidung der Landesregierung ist damit ausgesetzt. Die klagenden Eltern hatten befürchtet, dass ihre Kinder Nachteile erleiden, wenn sie, anders als im restlichen Baden-Württemberg, unter anderem erst später Englisch lernen. Dem Protest hatten sich Wirtschaftsvertreter und auch Politiker aus Reihen der CDU in der Region angeschlossen. In einer ersten Reaktion zeigte sich die Vorsitzende des Landeselternbeirats, Christiane Stab, erleichtert über die Entscheidung. Sie hofft, dass die Rektoren an den Schulen nun Wort halten und ihre Stundenpläne für die fünften Klassen wieder umstellen. Boris Bauer, Karlsruhe.
Es ist 10.05 Uhr.
Jetzt geht es hier weiter in Deutschlandradio Kultur mit den Zeitfragen. Susanne von Schenk geht darin der Frage nach, was Privatschulen den Kindern bieten.
Ich finde, Bildung ist Staatsaufgabe.
Seit 1990 entstanden in den neuen Bundesländern ca. 130 Schulen in privater Trägerschaft. Das christliche Gymnasium in Jena, 1993 von Eltern initiiert, ist eine davon. Lehrer, die sich dort bewerben, müssen der katholischen oder evangelischen Kirche angehören. Weil dort christliche Werte vermittelt werden, haben sich die Eltern Winfried und Bettina Meissner für diese Schule entschieden.
Ich auch hoffe, dass Dinge wie Solidarität, Nächstenliebe, auch wenn das jetzt abgedroschen klingt, dass solche Begriffe nicht nur vermittelt, sondern auch gelebt werden. Gerade durch die Persönlichkeit der Lehrerinnen und Lehrer.
Also ich merke das schon daran, dass also die Kinder von uns, die auf diese Schule gehen, das sind drei, alle gerne in die Schule gehen. Das ist für mich schon mal ein Kriterium, wo ich denke, das hat was damit zu tun, wie man in dieser Schule miteinander umgeht, wie man sich begegnet, was man zusammen erlebt und die Atmosphäre und das Umfeld. Also ganz klar, ja.
Heute würden 30% der Eltern ihre Kinder gern auf eine Schule in privater Trägerschaft schicken. Sie gehen selbstbewusster mit Bildungsangeboten für ihre Kinder um und setzen ihre individuellen Vorstellungen durch. Von den Privatschulen erhoffen sie sich weniger Unterrichtsausfall, höheres Lehrerengagement, bessere Betreuung, gezielte Wertevermittlung und nehmen dafür höhere Kosten in Kauf. Dass viele Privatschulen Ganztagsbetreuung anbieten, ist ebenfalls ein großes Plus.
Ich glaube, es gibt ein größeres Bewusstsein für den Wert von Bildung bei mehr Eltern,
sagt Andreas Wegener. Er ist Vorsitzender des Vereins Deutscher Privatschulen Berlin-Brandenburg und selbst Direktor einer Privatschule in Berlin.
Und wenn Sie das Angebot, was Sie um die Ecke finden und für Sie erstmal kostenfrei ist, in staatlicher Bildung nicht akzeptabel finden für Ihr Kind, dann können Sie nicht 5 oder 7 oder 10 Jahre warten, bevor diese Schule sich in die Richtung entwickelt hat, wie Sie das gerne möchten. Insofern gibt es eine größere Offenheit von mehr Eltern nach dem entsprechenden Bildungsangebot. Und für die Eltern selber ist es natürlich auch eine viel größere Arbeit, jetzt eine richtige Schule zu finden, als dass man sich darauf verlassen kann, dass die Schule um die Ecke genau die richtige ist.
Seit Anfang der 90er Jahre ist die Zahl der Privatschüler in Deutschland von ca. 450.000 auf knapp 640.000 gestiegen. Bildung werde in Deutschland traditionell vor allem als staatliche Organisationsform wahrgenommen, stellt Andreas Wegener fest. Das ist einer der Gründe dafür, dass in Deutschland mit knapp 7% der Anteil der Privatschulen relativ niedrig ist.
Es war das Anliegen, hier eine überschaubare Schule mit einem klaren Werteprofil zu errichten, auch in der Nachwendesituation in der DDR, wo also Schule und Kirche ja eine totale Trennung hatten, auch ein Zeichen zu setzen, dass das auch anders gehen kann. Die Initiative ging von Eltern aus.
Rosa Maria Haschke aus Jena gehört zu den Gründungsmitgliedern des christlichen Gymnasiums. Eine solche Schule in Jena, das stieß damals, 1993, auch auf Kritik. Nur ein Fünftel der Jenaer Einwohner sind christlich. In Jena, mit einer inzwischen vielfältigen Schullandschaft, hat das christliche Gymnasium mit seinen 460 Schülern einen guten Ruf. Die 52 Plätze, die pro Schuljahr zur Verfügung stehen, sind, so Schulleiterin Sabine Ulrich, schnell ausgebucht.
Wir haben Eltern, die ihre Kinder gerne zu uns schicken wollen, und wir haben immer noch mehr Anmeldungen, als wir Kinder aufnehmen können, deutlich mehr. Aber Konkurrenz belebt das Geschäft, und das heißt, wir wissen auch, dass wir nicht einfach nur christliche Schule machen können, sondern wir müssen auch gute Schule machen.
Das scheint zu funktionieren. Statt Schulgeld zahlen die Eltern einen Förderbeitrag, dessen Höhe sie selbst festlegen. Aber Schulleiterin Sabine Ulrich weiß nicht, wie lange diese Form der Finanzierung noch aufrecht zu erhalten ist.
Wir werden nicht 100% refinanziert vom Staat, und die Situation für die Landeskirche, unsere Trägerin, ist eben auch so, dass die Steuergelder zurückgehen und das heißt, sie sich auch aus der Finanzierung unserer Schule lieber zurückziehen möchte. Und das heißt, wir sind auf Elternbeiträge angewiesen, und diese Elternbeiträge erfolgen an den Förderverein als Spende. Von daher haben wir also kein Schulgeld, was im engen Sinne diesen Namen verdient, aber wir brauchen die finanzielle Unterstützung der Elternschaft. Das ist eine Größenordnung im Moment von 250 Euro im Jahr, die entrichtet werden müssen, damit unsere Schule arbeiten kann.
Wie überall seien, so Andreas Wegener vom Verein Deutscher Privatschulen, die Finanzen immer wieder ein leidiges und schwieriges Thema.
Ein Schulplatz an einer staatlichen Schule ist in allen Bundesländern kostenaufwendiger als die Unterstützung, die der freie Träger bekommt. Und deshalb sind die meisten freien Träger gezwungen, Schulgeld von den Eltern zu nehmen.
Im Schnitt bezuschussen die Länder anerkannte Privatschulen pro Jahr mit gut 3.800 Euro. 4.900 Euro dagegen bezahlen sie für ein Kind an einer staatlichen Schule. Die Finanzhilfen fallen in den einzelnen Bundesländern allerdings sehr unterschiedlich aus. Der größte Teil der Privatschulen befindet sich derzeit in kirchlicher Trägerschaft. Doch die Vielfalt der angebotenen pädagogischen und weltanschaulichen Konzepte wird größer. Die Erwartungen der Eltern an eine Schule in privater Trägerschaft sind hoch. Umgekehrt wird aber auch von den Eltern viel Engagement erwartet. Viele Eltern beklagen die starren Strukturen an staatlichen Schulen. Sie loben hingegen die größere Flexibilität und die Autonomie der Privatschulen. Für Jürgen Zöllner, Präsident der Kultusministerkonferenz, ist das auch ein Appell an die staatliche Bildungspolitik.
Nehmen Sie das klassische Beispiel, das Vorurteil, dass dort kleinere Klassen und Ähnlichem ermöglichen, weil man glaubt, das würde einer besseren Erziehung und Bildung unserer Kinder helfen. Dem ist nicht so. Erstens ist nachgewiesen, dass die Klassengröße in den Größenordnungen, die relevant sind, keinerlei Auswirkungen auf den Bildungserfolg haben. Es bezieht sich nicht auf einzelne Fächer, zum Beispiel das Fremdsprachenlernen oder wenn Sie eine gewisse Förderung machen müssen oder die Schulanfangsphase. Aber sonst ist es nicht relevant. So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die strikten Vorgaben für Klassenteiler und Ähnliches im staatlichen Bereich ermöglichen es eben nicht, im Einzelfall, wenn es nicht relevant ist, mal eine größere Klasse zu bilden, weil das keine Auswirkung hat. Und deswegen kann die Privatschule dann, wenn es zum Beispiel um das Sprachenlernen am Anfang geht, ganz kleine Lerngruppen machen. Oder aber sie ist viel flexibler bei Vertretungskräften, weil sie sich Reserven in Anführungsstrichen bilden kann und gewisse Fächer und in gewissen Phasen eben in größeren Lerngruppen arbeiten kann. Das ist aus meiner Sicht ein klassisches Beispiel, sowohl für die Attraktivität als auch für das Argument, dass mehr Flexibilität im staatlichen Bereich der Qualität dient. Und da kann uns der private Bereich ein gutes Vorbild sein.
Aber was hat es für Konsequenzen, wenn immer mehr gutbürgerliche Eltern ihren Nachwuchs auf Privatschulen schicken? Eine Zweiklassenbildung? Zurück bleiben meist Kinder aus bildungsfernen Schichten und Migranten. Kinder aus Problemfamilien sind dort selten, wie die Mutter Katja Date konstatiert.
Da wird halt irgendwie kein Kind zu Hause verprügelt, gehe ich jetzt mal davon aus. Und da kriegt auch jedes Kind irgendwie immer ein Frühstück mit und da kriegt auch jedes Kind abends ein warmes Essen oder zumindest ein leckeres Brot. Und also diese ganze soziale Problematik existiert hier einfach nicht. Das ist mir ein bisschen unangenehm, dass ich mich da so rausgekauft habe, aber am Ende ist dann doch irgendwie das eigene Hemd, das eigene Hemd.
In Berlin soll der Etat für die freien Schulen von derzeit 116 Millionen Euro auf 132 Millionen Euro erhöht werden, nachdem die Zuschüsse in den vergangenen Jahren gekürzt wurden. Das beste Bildungsangebot muss nicht unbedingt vom Staat kommen. Schließlich haben die Privatschulen den öffentlichen oft genug gezeigt, wie moderner und effektiver Unterricht aussehen kann.
Eine Sendung von Susanne von Schenk. Produktion Deutschlandradio Kultur 2007.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Christoph Heinemann, guten Morgen. Sie hören die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Nachdenken über Eva H. war in dieser Woche ein Meinungsartikel über die frühere Sprecherin der Tagesschau in der Zeitung Die Welt überschrieben. Eine These lautete, das Bekenntnis einer Frau, die heute sagt, ich bin Hausfrau und das ist auch gut so, stelle mittlerweile in unserem Land ein gewagtes Coming-out dar. Eva Herrmann und Ursula von der Leyen gebührt das Verdienst, das Thema Frau, Nachwuchs, Karriere in die Schlagzeilen gebracht zu haben. Das Thema Männer, Nachwuchs und Karriere bleibt demgegenüber weiterhin unterbelichtet. Aber vielleicht kommt das ja noch. Wir haben Eva Herrmann vor dieser Sendung erreicht. Ich habe sie zunächst gefragt, welche ihre zentrale Botschaft in der Debatte über Kinderbetreuung ist.
Es geht mir in der heutigen Zeit darum, dass Mütter wirklich die freie Wahl haben zu entscheiden, ob sie, wenn ein Kind oder mehrere Kinder auf die Welt gekommen sind, sich um die Kinder kümmert oder arbeiten geht. Diese Wahlfreiheit gibt es zurzeit nicht für die Mütter, sondern im Gegenteil, die meisten sind unter Druck, weil sie finanziell aussorgen müssen oder überleben müssen und deswegen sich persönlich nicht um die Kinder kümmern können. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, dass generell, was unsere Familienpolitik in Deutschland, aber auch in umliegenden Ländern angeht, vieles im Argen liegt und auch nicht besser wird. Die Entscheidungen, die auf politischer Ebene getroffen werden, kommen eben dem wahren Familienleben nicht immer zugute.
Schadet Kindern die Betreuung in Tagesstätten?
Man kann nicht generell sagen, dass diese Betreuung schadet. Es gibt sicherlich Familien, für die ist es segensreich, dass die Kinder in eine Krippe kommen können, weil sie dort besser betreut werden als zu Hause. Wir wissen, dass das Problem natürlich groß ist, wenn Eltern sich nicht um die Kinder richtig kümmern können, aus welchen Gründen auch immer. Aber wenn die Umstände zu Hause gut sind, und das ist in den allermeisten Fällen so in Deutschland, dann ist es auf jeden Fall besser. Und das zeigt uns die Hirn-, die Bindungs-, die Säuglingsforschung, dass die Mutter sich persönlich um die Kinder kümmern kann. Wir sehen es an der demografischen Entwicklung, wenn wir so weitermachen, schaffen wir diese Kurve nicht mehr und sterben aus. Und wenn wir Ursachenforschung betreiben, dann müssen wir natürlich zurückschauen und untersuchen, wo hat es denn richtig angefangen? Und der Begriff Familie und die Werte, die haben natürlich immer bestanden, wurden aber im Nationalsozialismus missbraucht, pervertiert und wurden dann anschließend in den 68ern und von den 68ern auch wieder abgeschafft oder eben deswegen abgeschafft. Die Abschaffung begann im Prinzip schon in dieser Zeit, indem man sie eben missbraucht hat, diese Werte. In Wirklichkeit war das natürlich ein ganz perfides Spiel, um natürlich die Kinder auch zu verstaatlichen, so viele Kinder wie möglich zu bekommen. Ich erinnere dabei an die Einrichtung des Lebensborn, wo man die Kinder also von den Müttern separiert hat und auf grausame Weise versucht hat, in Anführung angeblich in der Psyche stark zu machen. Das Gegenteil ist natürlich der Fall gewesen. Es gibt einen berühmten alten Kinderarzt in München, Professor Hellbrügge, der damals diese Kinder, die nach dem Krieg aus dem Lebensborn geholt wurden, versuchte zu betreuen. Er hat also dramatische Abhandlungen darüber geschrieben und die Folgen, die verheerenden Folgen aus dieser Zeit deutlich gemacht. Die Wahrheit ist ja, dass wir große Probleme haben in der Gesellschaft. Die können auch nicht schön geredet werden. Wir haben eine Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen, die besorgniserregend ist und auch immer schlimmer wird. Bei allen Kinder- und Jugendumfragen stehen die Jugendlichen vor einem großen schwarzen Loch, wenn sie über ihre eigene Zukunft befragt werden. Sie haben große Ängste. Sie vermissen Gespräche und das Zusammensein mit ihren Eltern. Wir wissen, dass Frauen völlig überlastet sind in dieser Doppelverantwortung, die sie oftmals freiwillig nicht wählen, sondern wählen müssen, damit sie wirtschaftlich überleben können. Wir haben eine gestiegene Depressionsrate, wir haben eine gestiegene Alkoholrate bei gerade erfolgreichen, beruflich erfolgreichen Frauen. Immer häufiger verweigern Männer Familie, wollen nicht mehr heiraten. Das sind fast 50% der jungen Männer bis 40, die sagen, wir lehnen eine Verantwortung für eine Familie ab. Und schließlich die demografischen Zahlen zeigen uns ja ganz deutlich, wir leben in einem System, das nicht überlebensfähig ist. Also würde dieses System in einem wirtschaftlichen Unternehmen ausprobiert werden, würde man irgendwann unterm Strich sagen, nee, das funktioniert nicht, weil wir aussterben, und würde es abschaffen und ein neues suchen. Mhm. Aber das tun wir nicht.
Frau Hermann, wie gehen Sie mit dem Vorwurf um, Wasser zu predigen und Wein zu trinken? Sie waren diejenige, welche Sie heute verteufeln, nämlich eine Karrierefrau.
Ja, ganz genau. Diese Bücher schreibe ich nicht trotz meiner Karriere, sondern wegen dieser Karriere. Ich bin in der Zeit der Emanzipation groß geworden und habe mich auch genauso entwickelt, wie es vom Feminismus gepredigt wurde. Nehmt euch alles, ihr könnt alles, und ihr Frauen seid sowieso die besseren Menschen. Ich habe das auch immer geglaubt und mir hat das auch Spaß gemacht. Deswegen kann ich auch jede Frau heute verstehen, die gerne Karriere macht und gerne ihren Beruf ausübt. Bei mir ist es so gewesen, als ich schwanger wurde, veränderte ich mich. Ich bemerkte das auch, dass ich Menschen plötzlich anders ansah, dass ich mich plötzlich für viel mehr rundherum interessierte. Ich habe eben dadurch auch erkannt, dass der Ehrgeiz und der Erfolg von Karrierefrauen Frauen auch häufig, so war es bei mir auch, vom Inneren, vom eigenen Kern wegführt. Ich würde Ihnen heute auch lieber sagen, ich hätte es gerne umgekehrt, 4 Kinder und einen Mann, aber mein Weg war nun dieser, und vielleicht kann ich gerade deswegen auch darüber sprechen.
Das Gespräch mit Eva Hermann haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Es wird 8.29 Uhr, eine Minute vor 8:30 Uhr.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Feuchte Wiesen, dies ist die Übersetzung für die Regionen Ostsachsen und Südbrandenburg, die unter dem Namen Lausitz in den Landkarten eingezeichnet ist. Noch immer gilt sie als wichtiges Braunkohlegebiet, doch es gibt auch Ecken, die künftig mehr und mehr für Touristen statt für Bagger bevölkert werden soll. Über 2 Beispiele berichten wir heute im Länderreport. Am Mikrofon ist weiter Thorsten Japs. Vor 20 Jahren war der Schnee in der Lausitz schwarz. Weiße Wäsche hing man am besten nicht in den Garten. Am Chemie- und Braunkohlestandort Schwarze Pumpe stank es gewaltig, die Luft verschmutzt durch die Brikettfabriken, die Landschaft verschandelt durch den Tagebau. Von Ausflügen, Picknicks und Touristen war die Lausitz so weit entfernt wie Kohlebrikett von Solarenergie. Doch das soll sich jetzt ändern. Die Tagebaue werden geflutet. Es entsteht das größte zusammenhängende Seengebiet Europas. Unsere Landeskorrespondentin Claudia von Laak hat sich dort umgesehen.
Es ist ja nichts mehr. Der Bergbau ist ja weg. Nicht? Wir müssen ja irgendwie wieder etwas Leben reinbringen in die Region.
Wir wollen im Grünen wohnen und ins Blaue planen. Das ist unsere Philosophie.
Ich habe das als verrückte Idee abgetan und gesagt, na okay, viele, die nur hier im Bergbau oder hier in der Gegend groß geworden sind, die haben gesagt, na, sind ja alle wohl verrückt ein bisschen.
Großräschen im Herbst 2007. Günter Kaliske, früher Elektriker im Kraftwerk, jetzt Gästeführer, steht an der Kante des ehemaligen Tagebaus Meuro. Der Mann mit dem weißen Rauschebart und dem Wanderstock in der linken Hand blickt in das riesige Loch, über dem noch der Morgennebel liegt. 35 Jahre lang ist hier Braunkohle im Tagebau gefördert worden.
Es ist hier 1999 ausgelaufen, stillgelegt worden am 8. Dezember gegen 8.45 Uhr und hat in der Zwischenzeit über 330 Millionen Tonnen Rohbraunkohle hergegeben. Das Sechsfache wurde am Abrum abgebaggert und das Siebenfache an Wasser.
Im März dieses Jahres wurden die Maschinen abgestellt, die jahrzehntelang das Grundwasser aus der Grube pumpten. Nun kann das Loch volllaufen. Das wird mindestens 10 Jahre dauern. Zu sehen ist eine graubraune, wenig einladende Kraterlandschaft.
Die gesamte gegenüberliegende Fläche bis dort hinten, wo das im Nebel noch verschwindet alles, das wird man der zukünftige Ilsesee mit einer Gesamtfläche von 770 Hektar Wasserfläche, hat man das im Projekt oder so vorgesehen.
Der Großräschener See erhält den Namen des früheren Bergbauunternehmens, der Ilse Bergbau AG. So hieß die Firma bis zur Enteignung durch die sowjetischen Besatzer im Jahre 1947. Mit Gästeführer Kaliske geht sie hinab auf den Grund des zukünftigen Sees. Er zeigt 40 Millionen Jahre alte Rohbraunkohle, warnt vor gefährlichen Abbrüchen, deutet auf ein Rohr, aus dem Wasser in die Grube schießt.
Das ist jetzt der sogenannte Blick auf die Ilsequelle. Circa 25 Kubikmeter, sagt man, wäre die Wassermenge, die jetzt pro Minute dort nachströmt. Also Sie sehen auch, dass das Wasser schon enorm gestiegen ist. 15. März diesen Jahres, also 2007, war hier die offizielle Flutungsbeginn gewesen.
Der Weg zurück führt vorbei an einer Stahlkonstruktion, die ins Nichts ragt. Eine Seebrücke auf dem Trockenen. Genau wie die Seestraße und das neu eröffnete Seehotel ist sie eine Verheißung auf neues Leben in der Lausitz. Befördert wird dies durch die IBA, die internationale Bauausstellung.
Einige Medien haben ja seinerzeit hämisch gesagt, die Großrechner, die haben einen Knall, die haben eine Seebrücke, aber keinen See. Das nehmen wir zur Kenntnis und können gut damit leben.
Gerold Scheltstede ist Besitzer des Seehotels. Mit 68 hätte sich der Möbelhändler längst zur Ruhe setzen können, doch er wollte es noch einmal wissen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, sagt der gebürtige Niedersachse mit den weißen Haaren und deutet nach vorn.
Hier vorne sehen Sie dieses ausgebaggerte, ausgekofferte Areal mit den Treppen, mit den angelegten Uferstreifen. Das wird der Yachthafen, der genau gegenüber dem Seehotel installiert wird.
Alles im 12.000 Einwohnerstädtchen Großräschen ist auf Zukunft gebaut. Unternehmer Schellstede hat dafür gesorgt, dass ein Teil davon bereits Wirklichkeit geworden ist. Für mehrere Millionen Euro hat der Möbelhändler aus einem nach der Wende leerstehenden, heruntergekommenen Gebäude ein 4-Sterne-Hotel gemacht. Vor dem Eingang sprudelt ein Springbrunnen.
Vor 2 Jahren, wer das gesehen hat, das war ein Schandfleck. Es war ein kaputtes Dach drauf, es fehlten riesige Teile im Dach. Die Fenster und Türen waren zugenagelt oder zum Teil zugemauert. Wir haben also sehr viel machen müssen, um das auf den heutigen Stand zu bringen.
Im heutigen Hotel und früheren ledigen Heim aus dem Jahre 1923 brachte die Ilse Bergbau AG ihre leitenden Angestellten unter. Ein 2-stöckiger, repräsentativer, neoklassizistischer Bau, der nach einer grauen DDR-Zeit heute wieder eierschalenweiß erstrahlt. Über dem Eingang findet sich das Bergbausymbol Eisen und Hammer. Das Seehotel ist die erste große private Investition in den Tourismus der Region. Ende August hat Gerold Schellstede es eröffnet. Am Revers trägt der Unternehmer stolz Brandenburgs Landesorden.
Ich habe mich natürlich gefreut, als Herr Platzek mich angerufen hat, ob ich den Brandenburgischen Verdienstorden, den Roten Adlerorden, annehmen würde. Habe ich mich schon gefreut, weil in seiner Begründung hieß es, ich hätte hier ein bisschen Entwicklungsarbeit geleistet und ich hätte auch nie für meine Unternehmen Fördergelder beantragt. Und das ist auch richtig. Und aufgrund dessen bin ich schon ein bisschen stolz, doch.
Wer das Seehotel in Großräschen bucht, wird gleich doppelt aufs Glatteis geführt. Erstens findet er ein tiefes Loch statt eines Sees. Zweitens sind die Gemälde im Haus alle gefälscht. Und darauf ist Gerold Schellstede auch noch stolz. Fälschermuseum steht auf einem Schild am Hoteleingang. Monet, Rembrandt, Klimt, Da Vinci oder Van Gogh, sie alle hängen jetzt in Großräschen. Unternehmer Schellstede hatte 97 Gemälde bei drei russischen Brüdern in Auftrag gegeben, die in Berlin ein Fälscheratelier betreiben. Über das Kopieren von Kunstwerken hat er inzwischen gelernt.
Einen Van Gogh kann man leichter malen als einen Rembrandt oder einen Rubens, die eine ganz andere Maltechnik hatten. Aber Van Gogh, das geht dann schon, sagen wir mal, in 3-4 Tagen ein Bild zu kopieren.
Auf die Mona Lisa mussten die Großräschener etwas länger warten. Sie hängt jetzt am Ende der dunkelroten Zimmerflucht in einem extra angefertigten Glaskasten.
So wie es im Louvre hängt, so hängt es auch in Großräschen.
Ja. Die Großräschener sind eben verrückt, sagen die einen. Sie sind Visionär, sagen die anderen. René Sabrowski ist auch so ein verrückter Visionär. Als der Tagebau noch knochentrocken war im Jahre 2003, da hat er einen Segelverein gegründet.
Wir sind ein Verein, der Ilse-See-Sportverein, mit der Illusion, Vision, hier segeln gehen zu wollen. Und die Möglichkeiten waren dann doch recht begrenzt. Also es gab keinen See, kein Boot, kein Nichts. Und wir haben gedacht, na dann kann es ja eigentlich nur besser werden. Und Sie sehen, es ist besser geworden.
Solange der Ilse-See noch vollläuft, sind die Wassersportfreunde auf den benachbarten Sedlitzer See ausgewichen. Dort haben sie ein Floß gebaut und schippern Touristen über das ehemalige Tagebauloch.
Und damit werden wir und zwei Leute des Vereins auf Niedriglohnbasis beschäftigen können, haben damit auch, ich sag mal, hier unseren Dienst gut geleistet und, glaube ich, für die Zukunft einen Anker an diesem Standort geschaffen. Wir machen nur die Pionierarbeit.
Pionierarbeit macht auch das Seehotel ohne See. Was wohl die Gäste von so vielen Visionen halten, von diesem freundlichen Schwindel? Schließlich ist auf der Internetseite des Seehotels eine glitzernde Wasserfläche zu sehen und kein graubraunes Tagebauloch.
Beschwert hat sich noch niemand. Alle staunen, das Seehotel wird gebaut, wo der See noch gar nicht fertig ist. Also Beschwerde habe ich noch nicht gehört.
Noch gar nicht. Ich empfehle den Gästen immer, die sollen noch jeder einen Eimer mitbringen, dann haben wir ihn schneller voll.
Der Traum von Touristenströmen in der Lausitz, ein Länderreport von unserer Korrespondentin Claudia van Laak. Und wir bleiben in Brandenburg. Jahrzehntelang waren Dorf und Schloss Fürstlich Drehna in der Nähe von Luckau vom Rest der Welt beinahe abgeschnitten, gleich von drei Seiten umgeben vom Braunkohletagebergbau. Unter vielen politischen Irrungen und Wirrungen wird der alte Adelssitz inzwischen aufwendig restauriert. Jetzt soll daraus ein Luxushotel werden.
Über 100 Handwerker sägen, bohren und mauern im Wasserschloss Fürstlich Drehna. Die Zeit drängt. Bald soll das Schloss in der Niederlausitz in der Nähe von Luckau gelegen dem neuen Besitzer übergeben werden. Die Brandenburgische Schlösser GmbH aus Potsdam ist Eigentümerin von 10 Schlössern in Brandenburg. Sie hat sich von Gemeinden übernommen, die mit Unterhalt und Sanierung der alten Adelssitze finanziell überfordert waren. Etwa 500 sanierungsbedürftige Herrensitze und Schlösser soll es in Brandenburg geben. Davon gehören der Schlösser GmbH, die sich mit Geldern der Deutschen Stiftung Denkmalschutz finanziert, nur 2%. Fürstlich Drehna, so genannt, weil ein dort ansässiger Graf einst in den Fürstenstand erhoben wurde, ist bisher das teuerste Objekt der Schlösser GmbH. Über 20 Millionen Euro sind seit 1993 in die Sanierung und Neugestaltung des Schlosses geflossen. Dietmar Leschke, Tischlermeister aus dem Ort Fürstlich Drehna, war bei den Sanierungsarbeiten von Anfang an dabei.
Die Terrassentüren haben jetzt alle alte Schlüssel bekommen, wie sie ganz früher waren, alte Messingbeschläge. Und die Türen wurden unten im Sockelbereich komplett erneuert.
Winfried Gerstedt heißt der Mann, der mit zwei finanzkräftigen Partnern im Schloss bald das Zepter übernehmen will. Der Mitfünfziger, gelernter Koch und Hotelier, will Ruhe und Entspannung verkaufen. Fernsehen wird es auf den Zimmern des Schlosshotels nicht geben, auch keine Musikbeschallung in den Restaurants. Ruhe und Stille gibt es in Fürstlich Drehna reichlich. Das Schloss ist von einem großen Park umgeben und auch der Ort selbst liegt ruhig. Fürstlich Drehna liegt ca. 90 Kilometer von Berlin und Dresden entfernt, ist gut zu erreichen. Eine ordentliche Auslastung ist aber auch nötig. Zwar soll die Quadratmetermiete niedrig liegen, unter 5 Euro, doch bei einer Nutzfläche von über 3000 Quadratmetern muss auch auf Fürstlich Drehna die Miete erst einmal verdient werden. Trotzdem ist sie günstig. Müsste die Schlösser GmbH die Sanierungskosten mit der Miete verrechnen, was sie als gemeinnützige Betriebsgesellschaft nicht braucht, läge die Quadratmetermiete bei über 40 Euro.
Sie hörten einen Länderreport von Heinz-Jörg Graf.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 320. Morgens essen die meisten Europäer Brot und abends essen die meisten Deutschen auch Brot, aber oft auch einen Teller Suppe, Kartoffelpuffer oder Bratkartoffeln. Bratkartoffeln macht man meist aus Kartoffeln, die mittags übrig geblieben sind. Zum Mittagessen isst man auch schon mal Reis oder Nudeln, aber meist Kartoffeln, vor allem als Salzkartoffeln. Die ersten Kartoffeln kamen vor etwa 450 Jahren nach Europa, aber zuerst nach Spanien und nicht nach Deutschland. Spanische Soldaten hatten diese Pflanze bei den südamerikanischen Indianern kennengelernt. Die haben Kartoffeln nicht nur gegessen, sondern auch als Heilmittel verwendet, zum Beispiel gegen Kopfschmerzen. Wenn sich ein Indianer einen Arm oder ein Bein gebrochen hatte, haben sie rohe Kartoffelscheiben darauf gelegt, damit der gebrochene Arm bzw. das gebrochene Bein schneller heilte. In Europa galten die Kartoffeln zunächst als Zierpflanzen, weil sie teilweise sehr schöne Blüten haben. Erst später hat man sich daran erinnert, dass man sie in Südamerika ja auch isst, und hat angefangen, sie auch zur Ernährung zu verwenden. In Deutschland wurden sie erst vor 250 Jahren in größeren Mengen angebaut, vor allem auf schlechten Böden, auf denen zu wenig Korn wuchs. Als Hauptnahrungsmittel entspricht den Kartoffeln in Japan der Reis. Die Kinderfunksendung wurde im Oktober gesendet, weil das die Zeit ist, in der die Kartoffeln geerntet werden. Heutzutage bekommen viele Kinder immer noch Herbstferien. Früher waren das die Kartoffelferien. Die Kinder bekamen eine Woche Ferien, damit sie ihren Eltern oder Großeltern bei der Kartoffelernte helfen konnten. Wer in der Stadt lebte, hatte meist noch Verwandte auf dem Lande und fuhr dann in den Kartoffelferien zu ihnen aufs Land. Im Herbst brachte man die Kartoffeln in den Keller und dann holte man jeden Tag die Kartoffeln fürs Mittagessen aus dem Keller, bis es im Sommer wieder die ersten neuen Kartoffeln gab. Von denen holte man sich dann im Gemüsegeschäft 1 oder 2 Kilo, aber bis zum Sommer aß man die Kartoffeln aus dem Keller. Von den Kartoffeln, die man in Deutschland gut anbauen kann und die man auch wirklich gut essen kann, gibt es 2800 verschiedene Sorten, aber in vielen Gemüsegeschäften bekommt man nur 2 Sorten Kartoffeln, eine mehlig kochende und eine festkochende. Aber es gibt nicht nur mehlige Kartoffeln und solche, die beim Kochen ziemlich fest bleiben, nicht nur große und kleine, gelbe und braune, rauschalige und solche mit glatter Schale, sondern auch rotschalige, violettschalige und sogar blauschalige. Jede Kartoffelsorte hat einen Namen. Wie eine Kartoffelsorte heißen soll, entscheidet meist derjenige, der sie gezüchtet hat. Die meisten Kartoffelsorten haben Mädchennamen, aber weil den Kartoffelzüchtern nicht mehr genug Mädchennamen einfallen, verwenden sie nun auch die Bezeichnungen von Vögeln. Kartoffeln kocht man mit ein bisschen Salz als Salzkartoffeln, nachdem man sie geschält hat. Mit der Schale gekochte Kartoffeln bezeichnet man als Pellkartoffeln, weil man die Schale nach dem Kochen als Pelle abziehen kann. Bratkartoffeln macht man aus rohen Kartoffeln oder aus gekochten, sowohl aus Salzkartoffeln als auch aus Pellkartoffeln. Man schneidet die Kartoffeln in Scheiben und brät sie in einer großen Bratpfanne. Pellkartoffeln isst man gerne zu Salzheringen. Dann kommen sie ungeschält auf den Tisch und jeder muss sich seine Kartoffeln selber pellen. Kartoffelsalat macht man aus in Scheiben geschnittenen Pellkartoffeln, Rösti aber aus grob geriebenen, gekochten Kartoffeln. Stampfkartoffeln, Kartoffelpüree, Kartoffelbrei, Kartoffelknödel und Kartoffelklöße macht man aus gekochten Kartoffeln. Pommes frites heißen auf Deutsch Fritten. Zu Fritten werden rohe Kartoffeln in Streifen geschnitten und zwei- oder dreimal in 250 Grad heißem Fett frittiert. Backkartoffeln werden im Backofen in Aluminiumfolie gebacken, bis sie gar sind. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 320. Danke.